SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. George Wirsch hat Guillermo del Toros Robomonster-Film Pacific Rim gesehen. Hannes Nüsseler den Magic Heist Movie Now You See Me. Und ich stelle Au bout du compte vor, das jüngste Werk von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri. Wer danach immer noch Lust hat, kann sich noch 3 Minuten meiner Berichterstattung vom Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIF anhören, in denen ich die beiden Schweizer Beiträge Chimère und Der Ausflug vorstelle. Dazu die gewohnten Kurztipps und eine Tonspur mit Auflösung am Ende.
Hua!
Fangen wir an mit den Kurztipps. Hier sind die 5 Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Au bout du compte von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri. Prinzessin sucht Prinzen und findet den Wolf. Ein märchenhaftes Personenkaleidoskop, unverkennbar Marke Jaoui Bacri. Mehr dazu gleich nachher. Child's Pose von Karl-Peter Netzer. Ein 35-jähriger Sohn und seine unerträgliche Helikoptermutter in Bukarest, ein Familien-, Klassen- und Geschlechterdrama mit diesem rumänischen Realitätstouch, der unter die Haut geht. Der Goldene Berlinale Bär von 2013. Tango Libre von Frédéric Fontaine. Das Drehbuch stammt von Hauptdarstellerin Anne Polisevich und der Film dreht sich um eine Frau, 3 Männer im Gefängnis und Tango-Lektionen eben dort. Sehr seltsam, sehr stark. Une Estonienne à Paris von Ilmar Raag. Jeanne Moreau, die Grande Dame des französischen Kinos und Lane Maggie aus Estland in einem handwerklich beinahe perfekten Altersrührstück. Before Midnight von Richard Linklater. Das dienstälteste Liebespaar des zeitgenössischen Kinos lacht und streitet wieder in alter Frische. Definitiv ein Film für Paare. Und nun, aus gegebenem Anlass wie meist, eine Tonspur für Kenner.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Are you Samuel James Witwicky, descendant of Archibald Witwicky?
Yeah?
My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. But you can call us Autobots for short.
Autobots.
What's crackin', little bitches?
My first lieutenant. Designation Jazz.
This looks like a cool place to kick it.
What is that? How do you learn to talk like that?
We've learned Earth's languages through the World Wide Web. My weapons specialist, Ironhide.
You feeling lucky, punk?
Easy, Ironhide.
Just kidding. I just wanted to show him my cannons.
Das ist nun wirklich kinderleicht, ganz wörtlich. Aber selbstverständlich liefere ich trotzdem am Ende der Rolle die Auflösung wie gewohnt. Auf der einen Seite kämpfen zerstörungswütige urzeitliche Bestien. Auf der anderen Seite technisch ausgefeilte Riesenroboter. Und in beiden Lagern sind die Kreaturen bis zu über 100 Meter groß. Was auf den ersten Blick spektakulär klingt, entspricht auf den zweiten bloß den Dimensionen üblicher Hollywood-Blockbuster. Auch das Science-Fiction-Opus Pacific Rim des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro versucht nun wieder mit Superlativen zu punkten. George Wirsch hat sich den Film angesehen und geht in seinem Beitrag insbesondere der Frage nach, ob neben den aufwendigen Kampfszenen auch die menschliche Dimension von Pacific Rim Bestand hat. Immerhin ist Guillermo del Toro ja bislang als Autorenfilmer gefeiert worden.
We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
Im tiefsten Pazifik also befindet sich eine Art Portal zu einer anderen Zeit- und Raumdimension. Und diesem Portal entweichen lauter prähistorische Monster. Weil diese Bestien nun gigantische Ausmaße haben und wie einst Godzilla gleich ganze Städte niedermähen, weiß die Menschheit nur einen Ausweg. Man baut überdimensionierte, von Menschenhand gesteuerte Kampfroboter, sogenannte Jäger, die die ganze Bestieninvasion im Zaum halten sollen. Das klingt nach vielem, nach einem Videospiel vielleicht oder nach einem dieser unsäglich grobschlächtigen Transformers-Machwerke von Michael Bay. Nur nach einem subtilen Film mit Herz und menschlicher Tiefe klingt das nicht. Doch genau darauf hoffen nun die vielen Fans des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro. Denn dieser ist in Hollywood bekannt geworden mit Hellboy, dem liebenswertesten aller Superhelden, und gleichzeitig kennt man seine komplexen, düsteren und hochemotionalen Dramen The Devil's Backbone und Pan's Labyrinth, die er in spanischer Sprache gedreht hat. Doch was bringt nun diesen ehrgeizigen Regisseur mit Hang zu großen Gefühlen und zum Tiefsinn an die Regler eines Films, der aussieht wie eine einzige Materialschlacht? Del Toro sagt selbst dazu, er habe sich mit Pacific Rim halt einen Knabentraum erfüllt. Die Monster, die er hier aufleben lässt, sind Monster aus seiner Kindheit. Genauer gesagt, Monster aus japanischen Filmen, die er aus seiner Kindheit kennt. Der legendäre Godzilla wurde bereits genannt, doch er war lediglich der Vorreiter einer langen Reihe von sogenannten Kaiju Aigas, also japanische Katastrophenfilme, in denen Schauspieler in kuriosen Gummianzügen aus der Bodenperspektive und in Zeitlupe gefilmt wurden, um so gigantisch zu wirken. Und auch die Kampfroboter im Film haben eine lange japanische Tradition, nämlich im sogenannten Mecha-Anime. Auch damit ist Guillermo del Toro aufgewachsen und darum hat er, wie er heute selbst sagt, nicht nur ein Herz für Menschen, sondern eben auch für all die riesigen Kreaturen um sie herum.
I love humans, I love monsters and I love robots and I try to keep them all interesting, you know. I don't think one should be more or less interesting than the other. If I do my job right, you care for the robots, you care for the monsters and you care for the humans.
Damit hat sich Del Toro freilich etwas viel vorgenommen. Die Monster und Maschinen von Pacific Rim mögen zwar eindrücklich sein, aber wirklich berührt ist man als Zuschauer dann doch nur von den Menschen selbst, die in diesen Kampf verwickelt sind, sei es als Piloten im Robotercockpit oder in den Schaltzentralen des Krieges. In all diese menschlichen Charaktere hat Del Toro erstaunlich viel dramatisches Potenzial gepackt, das allerdings bei dem ganzen Kampflärm um sie herum oft auch etwas verpufft.
Also wieder mal viel Kampf und viel Getöse aus Übersee. Was kann aus Hollywood eigentlich noch Gutes kommen? Das wollte Kollege Andreas Müller-Crepon von mir wissen.
Hier geht es um Hollywood-Kino der gewalttätigen Art, am Beispiel von Guillermo del Toros Film Pacific Rim. Das Science-Fiction-Opus versucht, mit Superlativen zu punkten, mit Riesenrobotern und urzeitlichen Bestien im finalen Showdown um terrestrische Herrschaft und Weltraumzerstörung. Mit Verlaub, Michael Sennhauser, das tönt nach einem typischen sommerlichen Hollywood-Blockbuster. Warum ist dieser Film trotzdem ein Thema bei uns und anderswo?
Das ist ist eben, Guillermo del Toro hat sich in den letzten Jahren einen Ruf erarbeitet als Autorenfilmer. Er hat eigentlich immer diese Art Kino geliebt und gemacht. Er hat eigentlich immer Monsterfilme gemacht oder Comicverfilmungen. Unter anderem Hellboy ist einer der beliebtesten Comicverfilmungen von ihm. Aber er hat sich in die Herzen der Kritiker gearbeitet mit diesen Filmen, weil sie eben immer irgendwo dazwischen waren. Und die Kritiker waren jetzt offensichtlich sehr gespannt auf Pacific Rim. Man hat sich so etwas erhofft wie eine intelligente Version dieser Transformers-Filme von Michael Bay. Also ein Monsterfilm, der noch etwas mehr bietet. Und entsprechend schwer haben sich die meisten Kollegen dann damit getan, weil das, was Guillermo del Toro hier abgeliefert hat, sagten sie dann alle, das ist tatsächlich einfach ein Monsterfilm.
Und er hatte ja entsprechend Geld zur Verfügung von Hollywood diesmal. Hatte denn einfach schlecht gearbeitet, dass die Kritiker so enttäuscht sind? Einen anderen Film, als er eigentlich ursprünglich wollte?
Nein, ich glaube nicht. Das ist ja eigentlich genau der Witz von diesen sogenannten Blockbustern. Das Hollywood-Kino arbeitet mittlerweile nur noch auf einem Level, wo praktisch jedes Risiko ausgeschlossen werden kann. Die Filme, 180 Millionen Dollar allein für die Produktion, die sind so teuer, dass man sich keinen Flop leisten kann. Dann steckt man noch einmal etwa halb so viel in die Werbung, global. Wichtig ist das erste Bild und eine simple Idee, also ein Riesenmonster, das gegen einen Riesenroboter kämpft. Das ist ein Plakat, das funktioniert für die 15-Jährigen. Und wenn man so einen Film macht, dann muss man auch entsprechend für genau diese Demografie arbeiten. Und Guillermo del Toro hat natürlich auch einen Jugendtraum verwirklicht. Er hat seinen Film gemacht, wie er ihn gerne gesehen hätte als kleiner Junge. Dass die Kritiker dann ein bisschen enttäuscht sind, das liegt eher daran, dass er eben die Erwartungen auch in die andere Richtung schon geschürt hatte mit seinen vorherigen Arbeiten. Aber in dieser Größenordnung kann man gar nicht anders arbeiten.
Sie haben die Marktmechanismen angesprochen, Michael Sinnhauser. Viel Geld ist im Spiel, es darf keine Verluste geben. Zwei, die es wissen müssen, haben prognostiziert, Hollywood werde demnächst implodieren, nämlich Steven Spielberg und George Lucas im Guardian. Also implodieren wie eine Supernova. Sehen Sie einen Grund dafür, gerade auch in Filmen wie jeden Pacific Rim mit riesigen Budgets und immer ähnlichen Plots?
Ja, natürlich. Das, was Steven Spielberg und George Lucas meinen, ist eigentlich genau die Entwicklung, an der sie selber schuld sind. Also sie beide haben das Blockbuster-Kino erfunden. George Lucas mit Star Wars, Steven Spielberg mit Jaws. Und die Entwicklung seither, die war unaufhaltsam. Also die Filme wurden immer teurer, immer spektakulärer, das Risiko immer größer. Und die paar wenigen Filme, die das Rennen machen, die müssen sich die paar wenigen Startplätze im Jahr teilen. Und in den amerikanischen Kinos sind das vor allem die Sommerstartplätze und ein paar wenige im Winter. Das heißt, man kann gar nicht mehr viele Filme unterbringen auf diesem Level und mit dem finanziellen Risiko, das mittlerweile da drin steckt, wird auch nicht mehr so viel produziert. Also setzt man auf Nummer sicher nur Rezepte, die man sicher verkaufen kann und das sind entweder Sequels oder spektakuläre große Kisten. Und wenn Sie sagen, Hollywood implodiert, dann ist natürlich genau das damit gemeint. Die Kreativität Hollywoods, die bleibt auf dieser Ebene auf der Strecke.
Gucken wir rundherum, was passiert bei den Independent Movies. Die haben ja oft Mühe, die notwendigen Mittel zu beschaffen. Gibt es da neue Konzepte, neue
Wege? Ja, dort hat sich ein neuer Markt entwickelt und das ist ziemlich faszinierend. Die Hollywood Players, also die ehemaligen Studios, das sind ja keine mehr, das sind nur noch Medienkonglomerate mit einzelnen Verantwortlichen, die haben angefangen, sich bei den Independents zu bedienen. Das heißt, die kaufen sich kleine Filme, die fast nichts gekostet haben, von denen man aber annehmen kann, die könnten funktionieren, weil sie an irgendeinem Festival gut angekommen sind und weil sie originell sind. Die kosten fast nichts. Die kann man zum Beispiel für $2 Millionen kaufen, dann steckt man 20 Millionen in eine erste Werbekampagne und holt, wenn man das Ding zum Laufen bringt, dann das Hundertfache herein. Das heißt, auf diesem Markt funktioniert plötzlich etwas ganz anderes, was zur Folge hat, dass viele Independent-Filmer jetzt einfach mal auf gut Glück etwas produzieren. Die verschulden sich, die treiben das Geld auf, so wie in Europa auch, die produzieren den Film und hoffen dann, dass er aufgepickt wird. Ganz ähnlich wie mit den Internetfunktionen, also Programme.
Einschätzungen von Michael Sennhauser.
Die Fragen stellte Andreas Müller-Crepon. Gugus Dada. Das Spiel kann man schon mit kleinen Kindern spielen. Jetzt ist es da und jetzt ist es weg. Auf Englisch heißt das Now you see me, now you don't. Sachen verschwinden lassen, das können Diebe wie Bühnenmagier. Der Hollywood-Regisseur Louis Leterrier macht das zum Prinzip mit seinem Thriller Now You See Me. Er kombiniert die beiden Berufsgattungen Diebe und Zauberer. Ein Quartett von Illusionisten verübt in seinem neuen Film spektakuläre Überfälle. Die Frage an Hannes Nüsseler: Wie viel Zauberei ist bei den Taten denn tatsächlich im Spiel?
Das ist keine echte Zauberei, keine Magie, es ist Bühnenzauberei, weil diese vier, die da zusammenspannen, um diese spektakulären Coups gemeinsam durchzuführen. Das sind Trickbetrüger, das sind Mentalisten, also Leute, die sich darauf verstehen, in die Köpfe von anderen Leuten hineinzuschauen, Illusionisten im weitesten Sinne. Und wie gesagt, die sparen zusammen, um Banken auszunehmen, Versicherungen auszunehmen und das FBI hechelt dieser Viererbande hoffnungslos hinterher, ist immer einen Schritt zu spät, kommt immer zu spät und stehen am Berg.
Die Meisterdiebe, die alle austricksen können, eine Art Ocean's 11 mit Zauberstock statt mit Pistole.
Ja, richtig, genau das kann man so sagen. Der Film steht in dieser großen Tradition des Heist-Movies und das bedeutet, dass die Überfälle selber und die Gangster, die sie verüben, eigentlich immer sehr sympathisch sind, weil es richtet sich eben nicht gegen die kleinen Leute, die Kleinsparer, die werden nicht abgezockt, sondern es geht meistens gegen das große Geld der Banken, die korrupt sind, der Mobster, der Mafia und deshalb ist die Sympathie immer auf Seiten dieser Gangster und man möchte auch, dass sie durchkommen mit ihrem Coup.
Trickbetrüger oder solche Illusionisten, das sind ja meistens eigentlich Einzeltäter auf der Bühne. Jetzt kommen da vier zusammen. Wird klar, weshalb die vier sich da zusammenspannen, was diese Figuren für einen Hintergrund haben?
Sie werden zusammengeführt, allerdings weiß man von Anfang an nicht, wer das ist. Das ist der große Clou der Geschichte, dass das aufgelöst wird. Die vier Figuren, das sind eben sehr unterschiedliche Charaktere. Sie sind im Einzelnen auch nicht besonders psychologisch tief gezeichnet. Müssen sie auch nicht, weil es geht nur darum, dass sie eben in dieser großen Illusionsmaschinerie dann funktionieren.
Und wie funktioniert das optisch? Sind Sie auch als Zuschauer verzaubert, so als Leinwandpublikum, wie die Leute im Film?
Ja, das Problem ist, also bei einem echten Zaubertrick geht es ja darum, dass das Publikum im rechten Moment abgelenkt wird. Erst dadurch wird die Verzauberung der Leute möglich. Bei diesem Film ist es so, dass es eigentlich eine konstante Ablenkung ist. Es ist so hektisch geschnitten, die Kamera wackelt die ganze Zeit, man ist sich nicht sicher, was man jetzt gerade gesehen hat und was nicht. Und dazu kommt, dass die Illusion ständig eigentlich nachträglich wieder aufgelöst wird. Deshalb mit der Verzauberung, das klappt so nicht ganz. Trotzdem, ich habe es einen sehr unterhaltsamen Film gefunden, auch mit den teils politischen Ober- und Untertönen, die da einfließen.
Also, was ist das zum Beispiel?
In dem einen Fall ist es besonders offensichtlich, da geht es darum, dass diese vier Bühnenzauberer eine Versicherung ausnehmen, und zwar vor einem Publikum, das sich aus Personen zusammensetzt, die von einer Versicherung geprellt wurden, und zwar sind das Hurricane Katrina geschädigte Leute. Und dort ist es natürlich sehr, die Sozialkritik, die taucht kurz auf, aber es ist mehr so ein bisschen ein Bühnenrequisit, das dann wieder zur Seite geräumt wird.
Also vier unterhaltsame Robin Hoods im Kino.
Ganz genau.
Hannes Nüsseler zu Now You See Me. Hua! Wenn man mit Agnès Jaoui Drehbücher schreibe, dann entstünden dabei keine großen, gewichtigen Figuren, sagt der französische Schauspieler Jean-Pierre Bacri. Wenn ich mit Agnès zusammenschreibe, dann entsteht immer so etwas wie ein griechischer Chor, mit vier oder fünf Personen zugleich, schon in der ersten Einstellung.
Was wir immer mit Agnès machen, ist eine Sache chorale. Avec quatre ou cinq personnages au premier plan.
Jean-Pierre Bacri weiß, wovon er spricht. Über ein halbes Dutzend Drehbücher haben er und Agnès Jaoui zusammengeschrieben. Zunächst für den großen Alain René, dann aber bald auch für sich selber. Ihre jüngste Zusammenarbeit ist der Märchenfilm Au bout du compte. Um den geht es in der heutigen Reflexe-Sendung. Am Mikrofon ist Michael Sennhauser. Bis vor einem Jahr waren die Schauspielerin und Regisseurin Agnès Jaoui und der Schauspieler Jean-Pierre Bacri das perfekte Power-Couple in Frankreichs Filmszene. Als Bühnen- und Filmschauspieler wurden sie gefeiert, ihre gemeinsamen Drehbücher, zum Beispiel für Alain Renés Eggborn-Verfilmung Smoking, No Smoking oder On connaît la chanson, stießen auf Begeisterung, und die quirligen Filme wie etwa Le goût des autres, die sie für sich selber schrieben und bei denen Agnès Jaoui auch gleich Regie führte, wurden so eine Art französischen Eigenmarke. Privat haben sie sich im letzten Jahr getrennt, aber in Arbeit und Freundschaft bleiben sie symbiotisch verbunden. Das spiegelt auch ihr jüngster Film, der jetzt bei uns im Kino läuft. Er trägt nicht nur den Titel Au bout du compte, sondern ganz gezielt märchenhafte Züge, auch wenn er eigentlich am Grunde der Geschichte ganz im heutigen Paris spielt. Der Film beginnt mit einer schönen Prinzessin, welche eine Tür nach der anderen öffnet und sich plötzlich im tiefen Wald wiederfindet. Ich war völlig verloren, erzählt sie. Es wurde immer dunkler und ich begann, mich zu fürchten.
J'étais complètement perdue. Il faisait de plus en plus sombre, je commençais à être terrorisée. Je me disais que plus jamais je retrouverais ma route. Et là, je vois un homme.
Und dann sah ich einen Mann, der mich unglaublich liebevoll ansah, und hinter ihm einen Engel. Und dann nahm er mich in die Arme und trug mich fort.
Immobile, qui me regarde, mais avec beaucoup de douceur. Il tend la main vers moi et je vais vers lui sans réfléchir. Et derrière lui, il y a quelqu'un comme un ange. Oh, un ange en fait, qui me montre du doigt. Et il m'emporte avec lui dans les airs.
Und dann sind wir plötzlich nicht mehr im Traum, sondern im Kindergarten bei der von Agnès Jaoui gespielten Marianne, welche bei ihrer verträumten Nichte Laura erstmal nachfragen muss. Wer hat dich weggetragen? Der Engel? Nein, der Mann. Und zwar auf einem sehr seltsamen Pferd mit Vogelkopf.
Mais j'ai pas compris, c'est l'ours qui t'emporte dans les airs?
Non, l'homme. Et je me retrouve avec lui, en train de voler, sur un cheval, mais très bizarre, avec une tête d'oiseau.
Un hippogriffe?
Non, un cheval, avec une tête d'oiseau.
Un hippogriffe, c'est comme ça qu'on dit.
Das Pferd mit Vogelkopf, das ist ein Hippogriff, sagt Tante Marianne. Aber ihre Nichte, die hängt weiter ihrem Traum nach. Ich habe noch nie wirklich jemanden geliebt, meint sie.
J'ai jamais été emportée comme dans ce rêve. En fait, j'ai jamais vraiment aimé. J'ai jamais aimé vraiment quelqu'un. Voilà. Ça m'a complètement déprimée.
Enfin, t'es toute jeune, t'as tout le temps.
Du bist ja noch jung, du hast Zeit, meint die Tante. Und nun kennen wir erst zwei der vielen, vielen Figuren dieses Films. Die von Agathe Bonitzer gespielte Laura ist tatsächlich eine moderne Prinzessin, die verwöhnte Tochter eines Industriellen, die ihren Traumprinzen sucht und ihn findet, aber schließlich auch auf den großen bösen Wolf stoßen wird. Maxim Wolf heißt der. Er ist Musikkritiker und ein skrupelloser Verführer. Rund 20 verschiedene Figuren führt der Film ein, alle irgendwie miteinander verbunden, eine große, komplexe Patchwork-Verwandtschaft. Einer von den vielen ist der von Jean-Pierre Bacri gespielte Pierre, dessen Vater eben gestorben ist. Und an der Beerdigung trifft er auf die verrückte Madame Irma, die ihm erklärt, er werde ja bald wieder mit seinem Vater sprechen können.
Oh, j'ai tellement aimé ton père. Tu vas tenir le coup, hein?
Oui.
Tu sais que tu peux encore lui parler?
Ah.
Il t'entend, hein?
Bon.
Tu lui parleras?
Oui, je vais lui parler.
De toute façon, tu vas le voir bientôt.
Pierres Sohn fragt, was das zu bedeuten habe. Und Pierre erzählt, Irma habe ihm vor vielen Jahren den Tag seines Todes vorausgesagt, aber das sei Blödsinn, er könne sich kaum mehr erinnern.
La date de ta mort, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais rien, c'est des conneries, c'est une folle qui faisait des horoscopes à tout le monde à l'époque, c'est n'importe quoi.
Et alors c'est quand?
Ben, je me souviens pas, je te dis.
Oh, bon, moi, je m'en souviens, ça m'a marqué.
Aber natürlich lässt ihm das keine Ruhe. Und in der Nacht ruft er dann doch seine Ex-Frau an, die sich an das Datum erinnert.
Pierre, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens de rentrer. Ça va, tout va bien? Bah, vas-y. Ah, c'est pour ça. Ça t'intéresse, en fait. Mais tu crois pas à ces choses-là, toi? T'es la raison incarnée. Si tu t'en souviens pas, c'est pas moi qui vais te le dire. Le 14 mars. Ben, celui-là, là, de cette année.
Ah, d'accord.
Der 14. März ist es. In diesem Jahr. Und fortan ist Pierre wie blockiert. Die Angst vor dem Sterbedatum, an das er angeblich gar nicht glaubt, stört seine Beziehung zu seiner neuen Freundin und ihren Kindern, während Prinzesschen Laura sich zwischen ihrem Traumprinzen und dem Verführer Wolf nicht entscheiden kann. Und das sind nur zwei der vielen, vielen Figuren. Au bout du compte ist ein typischer Film für Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri. Ungemein verspielt, durchsetzt mit Motiven, in diesem Fall eben Märchenmotive, aber auch durchwoben mit überaus menschlichen Alltagsbeobachtungen. Und weil der Film im Märchenwald beginnt und sich seinen Märchenstrukturen entlangrankt wie eine musikalische Kletterrose, darf man sich natürlich auch auf ein Feuerwerk von märchenhaft glücklichen Enden freuen. Au bout du compte ist wieder eine dieser Ensemble-Geschichten mit einer Vielzahl gleichberechtigter Figuren, wie sie Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri immer wieder erfinden. Aber was war diesmal die Inspiration, wollte ich beim Gespräch mit den beiden in Paris wissen.
Il y en a eu plusieurs, il y avait... Il y a une pièce de théâtre, une comédie musicale qui s'appelle Into the Woods, de Stephen Sondheim. Qui se passe dans les bois comme ça où beaucoup de personnages de contes de fées se rencontrent, ça nous a beaucoup plu et inspiré. Et puis après.
Es seien verschiedene Anregungen gewesen, erinnert sich Agnès Jaoui. Die wichtigste aber sei Stephen Sondheims Musical Into the Woods von 1987. Da komme eine ganze Reihe von Märchenfiguren vor, die im Wald aufeinandertreffen. Das war tatsächlich die Grundidee, sagt Jean-Pierre Bacri. Wir haben die zusammen gesehen, oder?
Non, mais en fait, moi je me souviens. Je me souviens que c'est effectivement Into the Woods qui a mis le feu à la mèche. Et que c'est Agnès en avait, je sais pas, entendu parler ou...
Non, je l'ai vu.
Donc tu l'as vu deux fois, en fait. On l'a vu ensemble, Into the Woods.
Non.
Je l'ai vu, moi, Into the Woods.
Je t'ai montré le DVD.
Ah, voilà.
Nein, ich habe es gesehen und dir dann die DVD gegeben, präzisiert Agnes Jaoui. Into the Woods ist ein typisches Sondheim-Musical, musikalisch einfach, aber einprägsam gestrickt und von der Ouvertüre an auf die Welt der Märchen gerichtet. Hier ein Ausschnitt aus der Londoner Bühnenbesetzung.
Once upon a time.
I wish.
In a far-off kingdom.
More than anything.
Lived a young
more
maiden. A sad young
more
lad.
Than
I wish. And a childless baker.
More than life, I wish.
With his
more
wife.
More than anything. More than our mood.
The king is giving a festival.
More than life,
I wish. I wish to go to the festival.
More than riches.
And the ball.
I wish my cow would give us some milk.
More than anything.
I wish we had a child. Please, cow, squeeze, cow.
I wish to go to the
I
festival.
I wish you'd give us some milk for even cheese, I wish.
Also, sagt Jean-Pierre Bacri, Agnes hat das Musical gesehen, mir die DVD gegeben und mir hat es auch gefallen. Und dann war sie es schließlich, die eines Tages meinte, daraus sollten wir etwas machen.
Donc Agnès avait vu Into the Woods, me l'a montré parce qu'elle avait adoré la chose. J'ai aimé pareillement et c'est elle en fait, c'est Agnès qui un jour est revenue, je me souviens très bien, comme ça quand on s'est mis au travail. En se disant, voyons de quoi on va parler, etc. Elle a commencé directement à me dire, c'est marrant, mais cette chose-là ne m'a pas quitté, cette histoire de contes de fées, etc., de retrouver des personnages de contes. Je sens qu'il y a, c'est vrai que c'est un peu comme ça.
Diese Märchenfiguren, die haben uns nicht mehr losgelassen.
Et moi, comme j'avais marché, justement, elle m'avait montré le truc et que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, ça a tout de suite fonctionné entre nous sur la discussion, sur la conversation, et puis on a commencé à imaginer justement comment on pourrait, montrer comme ça un petit conte de fées assez rapidement et puis en venir après la phrase de la fin.
Also haben wir uns erst einmal eine Art Märchengeschichte zusammengestrickt und kamen dann schließlich zu dem, was es jetzt ist. Ein reines inspiriertes Vergnügen also, frage ich Agnes Jaoui. Ja, sagt sie. Sie hätten sich beim Schreiben schon amüsiert und bei der Inszenierung wie noch nie zuvor.
Oui, bien sûr, c'était, on s'est beaucoup amusé. On s'est amusé à l'écrire et on s'est amusé. Moi, je me suis amusée à la mise en scène comme jamais parce que ça me donnait une liberté folle. Parce que tout est possible dans les contes, d'abord. Ensuite, parce qu'effectivement, on joue beaucoup avec les inconscients collectifs.
Die Märchenelemente hätten beim Schreiben schon eine Freiheit ermöglicht, die sie zuvor nie erfahren hätten. Und das Ganze sei ja auch eine Art Beschäftigung mit dem kollektiven Unbewussten unserer Gesellschaft. Wir sind ja umgeben und gefüttert mit all diesen Geschichten.
Du coup, je me suis amusé à mettre des références partout, on est entouré, enfin, on est nourri de ces contes, qu'on le veuille ou non.
Und dann, so meine ich als Kinogänger, muss ja auch das Vergnügen groß gewesen sein, die klassischen Märchenfiguren unter heutigen Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei wirkt ja zum Beispiel die Prinzessin mit ihren romantischen Vorstellungen vom Prinzen auf den ersten Blick reichlich doof.
Non, elle est pas conne, la pauvre, c'est moi.
Aber nein, die Arme ist doch kein Dummchen, wehren sich Jaoui und Bacri. Sie ist allenfalls naiv, wie die Jugend eben naiv sein kann, sagt Jean-Pierre Bacri. In dem Alter weiß man eben alles besser.
Non, mais elle est conne comme la jeunesse peut être un peu stupide, parce que un peu manichéenne, un peu pleine de certitudes. Et puis ensuite, vous savez, c'est la vie qui patine les couleurs, qui met un peu de nuance ici, un peu de nuance là. Mais voilà, c'est une fille qui est à l'aurore de sa vie.
Aber letztlich ist das Mädchen in seiner Morgenröte und in ihrer Kindlichkeit erwartet sie alles von der Welt.
Et donc elle en attend tout comme l'enfant qu'elle a été attendait d'être heureuse et de rencontrer le prince charmant, mais voilà, elle en est là de ses certitudes, donc évidemment ça peut paraître un peu stupide.
Also eben doch, finde ich. Das Prinzesschen geht uns ja gerade darum so nahe, weil wir selber auch einmal so waren und es allenfalls sogar gerne noch wären. Damit können Jaoui und Bacri leben.
Oui, bien sûr, je crois que c'est nous. Et effectivement, Quand on est jeune, on a à la fois beaucoup de qualités, et puis parfois comme défaut les certitudes sur les choses, quoi. Et puis elle fait partie d'un certain milieu, mais il y a déjà eu des princesses comme ça, la princesse au petit pois. Ou...
Sie kommt eben aus einem bestimmten Milieu, aber solche Prinzessinnen, die gibt es doch auch, meint Agnès Jaoui. Sie erinnere sich an einen Film über eine verwöhnte Prinzessin. Oder auch an den Ausdruck Jewish Princess für die verwöhnten Mädchen unter dem Glassturz, welche im Gegenzug ihren Vater über alle Maßen bewundern.
Oui, je me souviens d'un film qui s'appelait La Princesse à Mimada, enfin, souvent sur des petites filles, Mimada, ça veut dire gâtée, sur des petites, justement des petites princesses, quoi, des Jewish princesses, ou des, je sais pas quoi, des filles trop, qu'on a mises sous cloche, et tout est parfait, et qui adorent leur papa, parce que ça c'est aussi une des grandes fondations des contes, enfin, de Podane, mais à plein d'autres, et qui cherchent un l'égal de leur père dans chaque amoureux, évidemment, qui sont sûrs de se casser les dents.
Das sei schließlich auch einer der Kerne dieser Geschichte, von dem Mädchen, welche in jedem künftigen Liebhaber ihren Vater suche, und damit auf jeden Fall auf die Schnauze falle, meint Agnès Jaoui.
Enfin, tout ça est riche.
Voilà, et puis le fait de croire au Père Noël quand on est jeune, ça nous donne effectivement un côté stupide, mais ça nous permet, justement, le fait de croire au Père Noël, ça nous permet de tenter des choses et de créer des choses et de faire ce que des jeunes font et ce que des vieux ne font pas.
Und der Umstand, dass man an den Weihnachtsmann glaube, wenn man jung sei, das ermögliche ja auch wieder Dinge, an die man sonst nie mehr herangehen würde, meint Jean-Pierre Bacri.
Et ce qui fait que la jeunesse peut être aussi magnifique, quoi. C'est vrai. C'est parce qu'elle tente et parce qu'elle est stupide.
Die Naivität der Jugend habe etwas Großartiges, findet Bacri. Neben den märchenhaften Zügen bei den Figuren des Films fällt aber auch auf, dass sie alle paarweise in Szene gesetzt sind. Paarweise und versetzt. Pierre und seine Ex-Frau, Laura und ihr reicher, skrupelloser Papa und dann der verliebte Prinz. Und der wiederum wird heimlich geliebt von einer Musikerin, die in seinem Quintett spielt. Nur der Maxim Wolf, der Musikkritiker und Verführer, der ist wirklich ein Lone Wolf, ein einsamer Wolf.
C'est vrai, moi j'ai même pas, enfin on l'a même pas, enfin si, le loup il était forcément seul.
Après... Et puis on a voulu après que... On a voulu aussi se jouer sur tous les états du couple, c'est-à-dire...
Oui,
voilà.
Ja klar, meint Jean-Pierre Bacri. Das war es ja auch, was wir wollten. Alle diese Paarkonstellationen durchzuspielen, von der Hoffnung bis zur Realität. All diese Möglichkeiten.
Sur le après, ils vécurent heureux, etc. On voulait justement montrer toutes les possibilités, quoi. Toutes les multiples possibilités d'un couple, de ce qui devient en réalité, voilà.
Und überhaupt... Die Liebe.
Et de l'amour en général.
Dabei ist Au bout du compte keineswegs ein Film mit Zuckerguss. Zunächst einmal geht fast alles schief für fast alle der Figuren. Sie werden von ihren Ängsten eingeholt und in ihren Hoffnungen betrogen. Ja, sie verstehe auch nicht, warum die Leute Au bout du compte für ein Feel-Good-Movie hielten, meint Agnès Jaoui.
Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit que...
C'est une bonne chose à la
fin. Que c'est un Feel-Good-Movie, c'est très bizarre pour moi, mais que j'ai pris quand même comme un compliment. Mais d'abord, oui, je pense qu'il y a des choses qui ne se terminent pas si mal pour le personnage de Pierre, pour le personnage de Sandro, etc.
Aber letztlich komme ja doch einiges gut, zum Beispiel für Pierre, der sich so vor seinem Todestag fürchtet. Aber nichts kommt so, wie es sich die Figuren erträumt hatten. Genau das sei aber auch eine der positiven Erkenntnisse beim Älterwerden, sagt Agnès Jaoui. Wie die Prinzessin Laura habe auch sie im Laufe des Lebens viele Illusionen verloren. Aber das habe ihr auch die Augen geöffnet für die tatsächlichen Möglichkeiten des Lebens.
Mais aussi peut-être que, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a fait du bien en vieillissant, certes, d'un côté, je perdais des illusions, et, comme la petite jeune fille, et je me prenais des claques dans la figure, bon, et ça, c'était pas agréable. Mais d'un autre côté, je me rendais compte aussi que le bonheur, l'amour, la vie, c'est différent et qu'il y a plein de possibilités de vivre sa vie et qu'il n'y en a pas qu'une. Et ça, ça m'a fait respirer, ça m'a ouvert la fenêtre.
Die Erkenntnis bestehe vielleicht auch darin, sagt Jean-Pierre Bacri, dass es keine großen Wunder gebe. Aber dafür viele kleine.
Voilà. Et puis, justement, par rapport à l'enfance et dans la stupidité dont vous parliez, justement, c'est de s'apercevoir que, évidemment, il n'y a pas de grands miracles, mais il y a des petits miracles, et c'est ça la vie. C'est les petites choses qui se font, parce que vous voyez bien que Sandro, effectivement, ça va mieux, moi, ça va mieux. Ce sont des petites choses, que le fait que je reparle à mon fils, c'est un petit miracle. Le fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être aussi ça, là, ce qui nous est donné à la fin, c'est de dire que c'est bien la vie aussi.
C'est bien la vie. Das Leben ist gut. Zu der Erkenntnis kommt ja auch paradoxerweise der von Jean-Pierre Bacri gespielte Pierre. Ein stets mürrischer, pessimistischer Atheist, der nicht an ein Leben nach dem Tod glauben kann und sich schließlich doch völlig in den absurden Gedanken seines vorhergesagten Todestages verrennt. Bis er dank einem beinahe Unfall aufwacht und beginnt in der Gegenwart zu leben, statt in der Angst vor der Zukunft.
Sur la vanité de tout ça et même sur la vanité de sa propre pensée à lui et de cette recul qu'il a méprisant sur les sentiments et qui s'aperçoit que tout peut s'arrêter demain.
Pierre erkennt die Egozentrik, den Egoismus seiner Angst und kann endlich wieder anfangen zu leben.
Et voilà, ça change.
C'est maintenant qu'il faut vivre parce que vu qu'il risque de mourir, qu'il est mortel, qu'il a beau être cette forgée, cette carapace, etc., il est quand même mortel, quoi.
Dabei spielt natürlich die Leinwandpersönlichkeit von Jean-Pierre Bacri eine große Rolle. Mit seinen immer leicht mürrischen Gesichtszügen hat er sich eine Figur zurechtgelegt, die er auch im Alltag vor sich her trägt. Eine Art Misanthrop aus Vorsicht. Ein Mann, der stets das Schlechte erwartet, um möglichst nie enttäuscht zu werden. Dabei entspricht Bacri eigentlich keineswegs diesem selbstgeschaffenen Image. Er ist ein aus dem Maghreb repatriierter Franzose, ein Mann mit einem ausgesprägten sozialen und politischen Denken. Wie Agnès Jaoui lebt auch er einen guten Teil seines Lebens für die Bühne und tritt immer wieder öffentlich für bestimmte Anliegen ein. Dazu gehört für ihn auch die Selbstverständlichkeit der Integrationsbemühungen. Anders als andere ehemalige Kolonialmächte habe Frankreich zumindest im Ansatz immer die Integration gefördert. Die vielen Algerier zum Beispiel, die seien längst klar ein Teil der französischen Kultur.
Oui, et puis il y a beaucoup d'Algériens en France, hein, donc on est bien obligé. Je veux dire, ça fait partie de notre culture maintenant, les immigrés qui viennent en général du Maghreb. Ils sont très très nombreux en France, donc on en a fait une part de notre culture, comme les Allemands avec les Turcs.
Und das zwinge auch die Franzosen, die eigene Kultur mit jener aus dem Maghreb zu fusionieren. Ganz ähnlich, wie es die Deutschen mit den Türken machen. Das sei kein verordneter oder gar bewusster Prozess, meint Bacri, sondern etwas, das sich ganz natürlich ergebe.
Je donne un exemple, le couscous, c'est le plat national des Français. Oui. Non, mais c'est le plat national. Oui. Le premier plat, le plat qu'on mange le plus. Oui. Donc c'est pour vous dire, il y a forcément un mélange, et puis au fur et à mesure, il y a une chose qu'on s'approprie, les cultures, quoi.
Das Couscous sei doch längst das heimliche französische Nationalgericht. Im Alltag eigne man sich einfach die Kulturen an. Und wie bekommt Bacri all seine Rollen, die Drehbücher, die Theaterarbeit unter einen Hut? Das sei halb so wild, winkt er ab. In den letzten 2 Jahren habe er gerade mal 2 Filme gemacht, den hier und einen zweiten.
Voilà tout ce que j'ai fait en 2 ans, donc je suis pas un travailleur de force. Et je mène pas beaucoup de projets tous ensemble, quoi. Donc j'ai vraiment une vie, je suis pas très confus.
Er sei kein Schwerarbeiter, meint Jean-Pierre Bacri. Während Agnès Jaoui lächelnd daneben sitzt. Er habe immer nur ein paar wenige Projekte und sei daher gar nicht so konfus. Um zum Schluss des Gesprächs dann doch noch etwas zu zünden, komme ich auf die Rolle von Pierre zurück, die Bacri in Au bout du compte spielt. Das sei ja eigentlich die Quintessenz all seiner bisherigen Leinwandfiguren, finde ich. Die komplette Reduktion auf den vordergründig mürrischen, aber inwendig hypersensiblen, ängstlichen Mann. Und so wie er die Rolle diesmal spiele, sage ich, sei das ja wohl doch eine Art Höhepunkt, von dem aus er diese Figur wohl kaum mehr weiterentwickeln könne. Um das zu toppen, müsste er seine Figur in einem der nächsten Filme wohl sterben lassen.
Maintenant, il faut mourir pour faire quelque chose de différent.
Oh merde, l'angoisse.
Merci. C'est marrant, il m'a dit ça, Géchichin. Il m'a dit ce film, là, et là, tu vois, là, tu te dépoiles. Il m'a dit, je suis resté con, parce que c'était un petit rôle, finalement. Ben voilà, écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, ça c'est une opinion que vous avez, vous.
Ah oui.
Ça me fait plaisir, mis à part que j'ai pas envie de mourir tout de suite.
Ça, je comprends tout à fait.
Er nehme das als Kompliment gerne entgegen, sagt Jean-Pierre Bacri. Aber er habe noch lange keine Lust zu sterben. Also dürfen wir gespannt sein auf die nächste rund um die Uhr-Kollaboration von Jean-Pierre Bacri und Agnès Jaoui. Das war Reflexe. Der Film, über den wir gesprochen haben, heißt Au bout du compte und läuft jetzt bei uns im Kino. Das Gespräch führte Michael Sennhauser. In Neuenburg läuft jeweils im Sommer das NIF, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals ist vorletzte Woche die Schweiz gleich mit zwei Spielfilmen im Wettbewerb vertreten gewesen. Der junge Neuenburger Olivier Béguin variiert das Vampir-Thema, der in Berlin lebende Deutschschweizer Mathieu Seiler spielt mit dem Werwolf-Motiv. Ich habe die Filmemacher in Neuenburg getroffen.
Das fantastische Kino mit seinen populären Mythen kommt dem menschlichen Alltag manchmal näher als jedes noch so komplexe Psychodrama. Der junge Neuenburger Olivier Béguin schickt in seinem brillant gemachten Film Chimère ein junges Liebespaar nach Rumänien in die Ferien. Nach einem Unfall bekommt der Mann eine Bluttransfusion und zu Hause steigert er sich immer stärker in den Wahn, er werde zum Vampir. Eigentlich erzählt Béguin eine jener reduzierten Paargeschichten, wie sie im Cinéma Copain der Schweizer 60er Jahre en vogue waren. Winziges Budget, wenige Schauspieler, gedreht in normalen Wohnungen.
Comme dans les années 60 en Suisse, moi j'y avais pas pensé. J'avoue, le film d'appartement avec des vampires, c'est la première fois, mais ouais.
Ein Appartementfilm mit Vampiren. Die Umschreibung gefällt Béguin.
Ça me va, si ça ancre un peu dans la Suisse avec le côté fantastique, c'est une belle définition.
Immerhin habe er die Formel noch steigern können, sagt er, vom Wohnungsfilm zum Loftfilm, dank des edel eingerichteten Drehortes, der ihnen freundschaftlicherweise zur Verfügung stand.
Les autres ils font des films d'appartement, puis nous on est plus ambitieux, on fait un film de loft, parce qu'on avait un grand appartement. C'est qu'en fait on avait plusieurs histoires et puis tout d'un coup on est parti vraiment sur celle-ci parce que c'est celle qui s'adaptait le plus au budget, qui était un très petit budget, donc un film intimiste avec peu d'acteurs.
Die reduzierte intime Geschichte sei klar dem winzigen Budget geschuldet, sagt Béguin. Dabei macht er allerdings keine Kompromisse. Er möge die Tendenz zu ironischen, postmodernen Genrefilmen nicht, sagt er.
J'aime pas trop cette tendance qu'il peut y avoir maintenant à faire du métaphysique, du genre Cabin in the Woods.
Und so endet auch die Beziehungsgeschichte von Chimère, genregerecht mit viel Blut. Wenn sie Horrorfilme sehe, gehe sie ja wie allen anderen, sagt Béguins großartige Hauptdarstellerin Jasna Kohoutova.
J'ai peur.
Sie habe Angst. Aber das sei ja auch der Reiz dieser Filme. Das sei wie früher in der Kindheit, je morbider das Spiel, desto besser das Gefühl der selber kontrollierten Angst.
Si on regarde comment les enfants jouent, c'est incroyable les jeux morbides qu'ils peuvent jouer. Et je crois que c'est une manière d'apprivoiser les peurs, hein. Donc de les mettre en jeu et puis jouer et rejouer. Moi je m'a tout cru, donc ils prennent plaisir malin à ça. Et puis c'est exactement la même chose sur le cinéma d'horreur.
Mit dem Werwolf-Motiv greift auch Mathieu Seilers Film Der Ausflug auf einen populären Horrormythos zurück. Bei einem Picknick im Wald verlaufen sich zwei Schwestern und die kleine Tochter der einen, Männer verschwinden und Blutspuren tauchen auf. Und bald stellt sich die Frage, wer ist Wolf? Mathieu Seilers Film lebt von Andeutungen. Richtig blutig wird er nie, bleibt stets märchenhaft verträumt. Dafür suggeriert er lustvoll durchaus monströse Vorgänge.
Also ich finde sowieso, das Werwolf-Thema steht symbolisch für verbotene, unterdrückte Wünsche, oder? Und Sehnsüchte.
Seilers Hauptpersonen sind meist Frauen oder Mädchen, so auch in Stefanis Geschenk, seinem bisher bekanntesten Film von 1996.
Und das hat schon auch damit zu tun, dass ich irgendwo durchaus es spannend finde, es nicht eins zu eins biografisch darzustellen, die Dinge. Also ich liebe eigentlich immer, wenn man das andere Geschlecht nimmt, egal wie rum, also die Patricia Highsmith-Romane über Tom Ripley, das hat einen besonderen Reiz, finde ich, weil neben dem Autobiografischen, was ja sowieso drin ist, wenn man selber schreibt, kommt auch noch das beobachtende Element dazu, automatisch, wenn man das andere Geschlecht nimmt als Hauptfigur, oder?
So unterschiedlich Olivier Béguins moderne Vampirgeschichte Chimère und Mathieu Seilers zeitgenössische Werwölfinnenfabel auch sind, sie haben zwei Dinge gemeinsam. Es sind gut gemachte, eindrückliche, sehr persönliche Filme. Und sie haben leider beide bisher keinen Schweizer Verleih. Dabei steckt in beiden mehr Substanz und Poesie als in den meisten kommerziellen Teenie-Jockern. Aber vielleicht ist ja gerade dies das Problem.
Das also war der Nachtrag zum NIF, zum Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Und nun zum Schluss noch die Auflösung der Tonspur. Mit dem Namen Optimus Prime dürfte es den meisten ja schon klar geworden sein. Der Ausschnitt stammt aus Michael Bays ebenso gigantischem wie kindischem Transformers-Film von 2007. Der Film, der auf diese Bubenspielsachen zurückgeht, die sich in Roboter verwandeln können, gilt vielen als Meilenstein Hollywoods auf dem Weg zur totalen Infantilisierung. Die eindrückliche Stimme des heroischen Superroboters Optimus Prime gehört übrigens dem kanadischen Schauspieler Peter Cullen, der trotz seiner über 70 Jahre noch immer furchterregend zu tönen vermag.
Are you Samuel James Witwicky, descendant of Archibald Witwicky? My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. But you can call us Autobots for short.
Autobots?
What's cracking, little bitches?
My first lieutenant. Designation Jazz.
This looks like a cool place to kick it.
What is that? How do you learn to talk like that?
We've learned Earth's languages through the World Wide Web. My weapons specialist, Ironhide.
You feeling lucky, punk?
Easy, Ironhide.
Just kidding. I just wanted to show him my cannons.
Und das war's für heute. Mehr Film gibt es auf sennhausersfilmblog.ch. Danke und auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.